The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Wunder Mobility ist ein Hamburger Startup, das sich vom Anbieter für Mobility Services zu einem Anbieter für eine Plattform für Betreiber von Mobility Services entwickelt hat. Allein dieser Wandel birgt einigen Erzählstoff und deshalb spreche ich in dieser Ausgabe unseres Podcasts mit dem Gründer und CEO Gunnar Froh. Dabei soll es nicht nur um die Geschichte seines Unternehmens gehen, sondern auch um die zahlreichen Aktivitäten rund um das Kerngeschäft herum. Da wären zum Beispiel ein eigener Summit und eine Tochtergesellschaft, die anderen Startups bei der Finanzierung unter die Arme greift. Ton ab. Gunnar, die Wundergeschichte muss natürlich bei solch einem Podcast durchaus nochmal erzählt werden. Was war eigentlich mal der Ausgangspunkt und wohin hat das alles inzwischen eigentlich geführt aus deiner Perspektive?
Ja, vielen Dank. Unsere Geschichte hat vor 7 Jahren angefangen. Vor 7 Jahren wurde Wunder Mobility gegründet und zwar als erstes Ride-Hailing in Deutschland, bevor Uber nach Deutschland kam. Und es kam so, dass ich vorher bei Airbnb gearbeitet habe und einige Jahre lang ganz häufig auch in San Francisco war dafür, für die Arbeit und dort auch die Lyft-Gründer kennengelernt habe und später die Uber-Leute und diesen Aufstieg des Ride-Hailings quasi in den USA ein bisschen mitverfolgt habe und gedacht habe, das ist ein ziemlich tolles, smartes Produkt. Das wird es sicherlich auch in Europa geben müssen und habe dann, als ich noch bei Airbnb gearbeitet habe, einige der ja so bekannteren deutschen Angels, Seed-Investoren gefragt, habe ich fünf Leute gefragt, ob sie investieren würden, wenn wir ein Ride-Hailing hier launchen. Die haben alle 5 Ja gesagt. Und wir haben dann innerhalb von ein paar Monaten die erste Version gebaut und im Frühjahr 2014 in Hamburg und Berlin das erste Ride-Hailing gestartet. Und seither sind wir aber in mehreren Iterationsschritten ganz stark weiterentwickelt. Wir sind Stand heute seit einigen Jahren ein reines B2B-Software-Lizenzgeschäft. Wir sind ein Plattform-Provider für Technologie für andere Shared-Mobility-Anbieter weltweit und hosten Stand heute über 60 Operator auf 5 Kontinenten auf unserer Software, die also unter ihrer eigenen Brand in über 100 Städten unterwegs sind und wo die Technologie von uns gehostet wird, die dann teilweise zum Großteil sogar, also alle, die etwas größer sind, auch eigenes Engineering haben und mit ihrem Engineering auf unserer Tech-Plattform aufbauen, um die Dinge, die vielleicht auch alle brauchen, die nicht differenzierend sind, so off the shelf zu beziehen und sich auf die Aspekte zu spezialisieren, wo sie wirklich versuchen, dann nochmal einen Wettbewerbsvorteil rauszuholen gegenüber dem Wettbewerb.
Nun sagst du gerade selber, ihr habt allein 60 Kunden. Die Branche ist noch relativ jung, das heißt die neuen Mobilitätsanbieter und auch diese Angebote, die verändern sich, wie ich finde, immer noch rasend schnell. Man verliert auch schnell mal wieder als Kunde zum Beispiel, als Privatkunde, schnell mal wieder den Überblick, wer hat jetzt welches Modell, vor allen Dingen welches Preismodell. Dann werden auch ja die Hardware-Assets immer wieder ausgetauscht. Wie bleibt ihr denn selbst am Ball, wenn ihr quasi die Plattform da drunter zur Verfügung stellt?
Es gibt da verschiedene Wege. Es gibt den institutionalisierten Weg sozusagen oder auch automatisierten. Es gibt ein Tool intern, das heißt Mobility Brain. Da werden also wird weltweit gescreent nach bestimmten Keywords und da beobachten wir zum Beispiel, welche Modelle gelauncht werden oder auch Finanzierung erhalten und haben im Endeffekt eine Business Intelligence, wo wir beobachten, wie sich diese Industrie weiterentwickelt und wo Themen größer werden und das beeinflusst auch unsere Roadmap mit. Das ist so ein bisschen sehr breit und auch automatisiert geguckt und dann gibt es natürlich einfach die Gespräche mit unseren Kunden, je nach Größe des Kunden, wöchentliche oder mindestens Quartalsmeetings, Quarterly Business Reviews und dann gibt es die Industrie-Events, die wir auch veranstalten. Also wir haben vor Corona ein Format entwickelt, was im Endeffekt aus einem Meetup gewachsen ist, was bei uns vor Ort in Hamburg stattgefunden hat, dann jetzt weltweit stattfindet, in München, in San Francisco, in verschiedenen Orten und dann jeweils im Herbst in einem ja, größeren Event, in dem Wunder Mobility Summit auch mündet. Und da haben wir ganz viel Austausch mit Leuten aus der Industrie. Das ist kein Sales-Event von uns, das ist ein Community-Event für dieses Thema New Mobility, wo wir verschiedene Leute auf die Bühne holen, einfach als Gastgeber dafür den Raum bieten. Und da findet auch für unser ganzes Team natürlich sehr viel Learning statt, weil da ganz viel Austausch mit Leuten aus der Industrie dann ist. Und das hat inzwischen das hat jetzt leider durch Corona letztes Jahr ausgesetzt, haben wir stattdessen ein digitales Format gefahren, also ja auch den Wunder Mobility Podcast gestartet und da Menschen reingeholt, die sonst wahrscheinlich auf der Bühne gewesen wären. Jetzt im Herbst findet das wieder statt. Es hat ein sehr starkes Format angenommen inzwischen. Also wir haben da von Anfang an auch internationale Gäste gehabt. Da kommen Leute aus Tokio für die 2 Tage oder aus den USA und so. Und dieses Jahr veranstalten wir das erstmalig in Partnerschaft mit dem World Economic Forum. Das ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass wir da nicht eine ganz große Messe haben für 5000 Leute, sondern es sind so 400 Leute, die wirklich ja Entscheider und Impulsgeber in diesem Bereich New Mobility sind und die sozusagen auf Einladung dort zusammenkommen. Und das ist so diese Mischung aus dem irgendwie ständigen automatisierten Beobachten, dem Gespräch mit eigenen Kunden und dann diesem eigentlich auch einen Raum versuchen zu schaffen für die Community, wo wir denken, dass wir schon ja immer auch noch offene Fragen haben, wie alle, die es auf jeden Fall gibt in dem Bereich, aber ein sehr differenziertes und auch globales Bild auf diese Entwicklung, auf diese Industrie eigentlich haben.
Nun gibt es ja nicht nur Ride-Hailing, sondern auch Sharing, wichtiges Thema. Gleichzeitig hast du schon gesagt, durch Corona ist euer Summit ausgefallen. Und dann gibt es ein Thema, was ich glaube ich seit 3 Jahren so ein bisschen beobachte, was jetzt aber gefühlt so ein bisschen ja wirklich Fahrt aufnimmt. Das sind die Fahrzeugabos. Bedeutet das, diese neue Konstellation, was bedeutet das eigentlich für euer Geschäft? Also sowohl dieses, dass die eigene Mobilität mit dem eigenen Fahrzeug wieder mehr im Vordergrund steht als vor Corona und auf der anderen Seite hat man schon das Gefühl, dass sozusagen die Anbieter durch das Thema Corona durch sind?
Ja, ist eine gute Frage nach den verschiedenen Geschäftsmodellen und auch ein Stichwort, was da jetzt neu noch immer mehr kommt. Also wir würden diese ganze Welt Shared Mobility unterteilen in entweder Ride-Hailing oder Vehicle-Sharing. Also entweder ich bestelle einen Fahrer, werde an mein Ziel gefahren oder ich schalte mir ein Fahrzeug digital frei, das ich dann flexibel nutzen kann. Das Fahrzeug kann ein Fahrrad, ein Scooter, ein Auto sein, egal. Auch noch andere Fahrzeugtypen, die es da teilweise gibt. In diesem Vehicle-Sharing-Bereich haben wir eben verschiedene Modelle, Free-Floating, stationsbasiert und dann von der Mietdauer sind so zum Beispiel 2 wichtige Dimensionen. Es gibt noch weitere. Also ist das, was minutenbasiert abgerechnet ist oder wo ich tageweise buche, also klassische Autovermietung zum Beispiel, oder sind das sogar monatliche Abrechnungen und Arrangements, was man jetzt immer öfter als auch Abo-Modell dann quasi hört, wo ich auch vielleicht flexibler kündigen kann, aber eigentlich zumindest mal monatsweise abgerechnet wird. Und das sind alles eigentlich so Spielarten desselben Modells, nämlich dass ich meinen Fahrzeugbedarf so decke, indem ich nicht irgendwie vielleicht zu einem Händler rausfahre und mich nun entscheide und dann committe auf ein Fahrzeug für lange, auch teilweise durch einen analogen Prozess, sondern meinen Fahrzeugbedarf sehr flexibel und rein digital abwickeln kann. Und das ist ja im Endeffekt, wo auch die großen Beratungen, also BCG, McKinsey, auch Goldman Sachs, Studien haben. Wenn ich die zusammenpacke und so Mittelwerte bilde, dann würden die sagen, dieser Vehicle-Sharing-Markt war letztes Jahr 2020 ungefähr 8 Milliarden groß und er wird bis 2030 auf 480 Milliarden wachsen. 60% pro Jahr fast im Durchschnitt. Und das liegt daran, dass diese völlig digitalisierten und ursprünglich mehr aus dem minutenbasierten Free-Floating-Bereich jetzt quasi pionierten Modelle weiter wachsen in auch Tages- und Monatsarrangements, die dann teilweise Abos genannt werden. Also das sieht man ja auch in den verschiedenen Anbietern vor Ort, dass jetzt eben auch Tagespreise angeboten werden und teilweise werden in einer App zusammengefahren. Hier ist der Tab für die flexible Miete, hier ist der Tab für das klassische Mietgeschäft, hier ist der Tab für Abos. Aber am Ende des Tages ist das Zielbild, woran alle hinarbeiten, dass es eigentlich verschmelzt, dass der Konsument seinen Fahrzeugbedarf völlig frei sich ein Fahrzeug von der Straße nimmt, so lange behält, wie er will, die dazu passende Abrechnung bekommt und dann irgendwann auch wieder jederzeit droppen kann. Völliger On-Demand-Economy-artiger Umgang mit meinem Fahrzeugbedarf, Netflix-artiger Umgang. Ja, wir sind der Marktführer in diesem Bereich Technologie fürs Vehicle-Sharing. Also unsere 150 Leute, größtenteils Product Engineering, haben da das führende Produkt gebaut. Wir machen das erst seit einigen Jahren. Wir waren am Anfang ja selber Operator, jetzt sind wir auf der Technologieseite. Es gibt dort Anbieter, die das seit über 10 Jahren machen und wir haben in den letzten Jahren ja mehrere große Kunden von jedem der großen Competitor zu uns migriert und sehen es im Endeffekt so, dass diese Modelle auch in einem Produkt integriert werden sollten und fahren das auch intern so. Das nennen wir das Wunder Mobility OS, wo im Endeffekt dann unsere Kunden sowohl diese flexiblen, minutenbasierten Mieten, stationsbasiert, free-floating, wie sie wollen, als auch längerfristige Arrangements, Monatsmieten drüber abwickeln können.
Eine Frage, die da jetzt nach deinen Ausführungen bei mir zusätzlich noch aufgekommen ist. Wenn ich mir das so anschaue, wird doch dann die Marke des Fahrzeugherstellers immer irrelevanter, oder? Also am Ende des Tages muss ich mich vielleicht irgendwann für den Anbieter als Kunden entscheiden, der für mich in der Lage ist, mir das beste Mobility-Angebot zu machen. Also von der Kurzzeitmiete über die Tagesmiete über, ach, jetzt brauche ich doch 3 Monate vielleicht ein Fahrzeug, weil Winter ist zum Beispiel. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, sobald ich im Sharing bin, mich interessiert eigentlich nicht mehr die Innenausstattung des Fahrzeugs. Mir ist vielleicht im Zweifel sogar egal, ob es ein deutscher Hersteller ist oder ein koreanischer oder ein amerikanischer oder vielleicht zukünftig auch ein chinesischer. Wie siehst du das?
Während dieser Vehicle-Sharing-Markt, Shared-Mobility-Markt stark wächst, wird es auch da große Subsegmente geben, genauso wie im Autoverkauf heute im Endeffekt, dass es Menschen gibt, die vielleicht da nach Preis entscheiden und sagen, ja, Golf hier wunderbar, sehr zuverlässig, vernünftiger Preis. Und auch viele andere, für die auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen und die dafür auch dann mehr bezahlen. Oder vielleicht sogar nach Farbe entscheiden und andere Leute entscheiden nach Marke oder nach Motorleistung und so. Das schlägt im Vehicle Sharing auch durch. Da gibt es eben auch sehr verschiedene Konsumenten und auch verschiedene Operator, die teilweise entweder daran glauben, dass sie sich hier als Premium-Anbieter platzieren können. Wir haben zum Beispiel mehrere Launches in den nächsten Monaten in Europa von Anbietern, die auf rein Tester-Flotten setzen und dann sagen, ja, wir setzen auch drauf, Branding und dieses Erlebnis und so weiter, und dass Leute bei uns einen etwas höheren Preis bezahlen, als wenn sie in einem Renault Zoe unterwegs sind zum Beispiel, da Premium gehen. Der Porsche-Gründer hat, glaube ich, gesagt, wir bauen Autos, die kein Mensch braucht, aber jeder haben will. Und das ist ja total wahr. Und Porsche geht's extrem gut finanziell und haben viel höhere Profitabilität als die Volumenhersteller. Aber dieser Gedanke wird sich natürlich auch ins Vehicle Sharing fortsetzen. Auch die Leute, die traditionell eventuell einen Porsche kauft oder geleast hätten, wollen den eventuell in Zukunft völlig digitalisiert in Anspruch nehmen und auch sich nicht mehr binden und dann wieder abstoßen können. Also es wird da alles geben und natürlich wird das Volumen in dem Bereich sein, wo es darum geht, sicher und vernünftig von A nach B zu kommen und auch zu einem Preis spielt da eine große Rolle. Aber es wird auch diese Segmente geben. Und in Vehicle Sharing, was jetzt nicht monatsbasiert Abo ist, sondern für die einzelne Strecke gedacht, spielt sowieso Proximity einfach die größte Rolle. Also da gibt es viele Daten drüber, dass es kaum auch Markenloyalitäten gibt. Das kann man sich praktisch ja vorstellen. Es gibt kaum einen Mensch, der dann nochmal ein paar hundert Meter weiterläuft, um zu seinem Lieblingsanbieter zu kommen, sondern der nimmt das Auto, was jetzt bei ihm vor der Tür steht oder an seiner Straße steht. Und die Proximity ist einfach entscheidend. Darum ist auch die Kernkompetenz dieser Anbieter, Fahrzeuge sinnvoll positionieren zu können und dann auch schnell und günstig wieder umdrehen zu können, also laden oder reinigen zu können und im Endeffekt diesen Supply- und Demand-Match hinzukriegen. Und dabei ist auch ein Kern unserer Softwareentwicklung und wo unsere Technologiekapazität reingeht, im Endeffekt nicht so sehr. Es findet nicht so viel Innovation in dem Frontend statt. Da denkt man auch, okay, die Apps, klar, alle andere Farbe und so weiter, aber irgendwie doch auch alle ähnlich. Und da weiß man auch nicht so viel, was sich wirklich getan hat in den letzten Jahren vielleicht. Und die meiste richtig tiefe Innovation findet jetzt im Backend statt, in den Operations-Tools, die diese Anbieter verwenden, um eben auch endlich profitabel zu werden, um ihre Fahrzeuge schneller drehen zu können, besser auszulasten, an die sinnvollen Stellen zu stellen.
Jetzt sind wir im Superwahljahr 2021, und Politik und Mobilität sind zumindest erstmal ein Thema, was immer wieder für emotionalen Spaß sorgen kann. Die aktuelle Legislatur geht damit zu Ende. Gibt es von euch aus ein Fazit mit Blick auf das Thema Mobilität? Und natürlich gleich die Frage, gibt es vielleicht auch etwas, bei dem du zum Beispiel das Gefühl hast, das müsste dringend der nächsten Bundesregierung ins Pflichtenheft geschrieben werden?
Also ich finde es toll und spannend zu sehen, dass Mobilität für viele Parteien wirklich auch ein Wahlkampfthema geworden ist. Dass wir sehen einerseits die Umweltfrage, dass da ganz viel Ressourcenverschwendung stattfindet, aber auch so eine soziale Frage, Nutzung urbanen Raums Zugang zu Mobilität. Eben damit verbunden die Frage, ist das dann am besten gelöst, wenn das alles von privaten Anbietern kommt? Oder inwiefern sind auch diese neuen Mobilitätsdienste teilweise wie ÖPNV zu klassifizieren? Und dann scheint sich ein ziemlich breiter Konsens gebildet zu haben, auch nicht nur in Deutschland, sogar auch in den USA ist das ja ein Thema, dass mehr, tendenziell dann eher mehr in den ÖPNV investiert werden sollte. Also Städte dieses Mobilitätsthema proaktiver gestalten sollten, ihren öffentlichen Raum noch vielleicht bewusster bewirtschaften und so weiter. Auch versuchen, dann das individuelle Auto teilweise ein bisschen zurückzudrängen. Und da gibt's ja super viel Potenzial auch für Wachstum, für diese geteilten und digital gesteuerten und optimierten Modelle. Und ich denke, das zieht sich so durch die Parteien hinweg durch, wenn natürlich verschiedene Schwerpunkte ist, aber es ist wirklich so, dass fast alle da diesen Übergang forcieren wollen. Und ich denke, dass das ja aus verschiedensten Gründen möglichst schnell auch machen sollten. Und denke, dass wir davon jetzt letztlich auch profitieren. Wir haben am Anfang unserer Firmengeschichte unter der Regulierung eher stark gelitten und haben auch versucht, da mitzugestalten. Das bewegt sich aber natürlich auch alles relativ langsam. Wir haben damals noch sehr viel Lobbyarbeit für eine Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes betrieben, 2014 und 2015. Und jetzt endlich in dieser Legislatur wurde da auch etwas gemacht. Es wurde leicht modernisiert. Aber da sehe ich jetzt gar nicht mehr den eigentlichen Riesenhebel, weil das Hauptwachstum die nächsten Jahre liegt bei uns und in anderen Ländern nicht im Ride-Hailing, sondern im Vehicle-Sharing. Und sobald diese Fahrzeuge autonom werden, hat sich das sowieso erledigt, weil ich dann im Endeffekt, dann ist das eins geworden. Also wenn ich mir ein Fahrzeug bestelle, muss ich eben nicht mehr dahin laufen, es kommt dann zu mir und dann über das Navi des Fahrzeugs, wenn ich vielleicht sogar etwas extra zahle, fährt es mich dann auch selber dahin. Und dieser Vehicle-Sharing-Markt wird sehr viel positiver regulatorisch auch begleitet. Da gibt es ja auch viele Initiativen auf Bundes- oder Länderebene, wo dann vielleicht Parkplätze dafür geschaffen werden oder Vorgaben gemacht werden, dass in Mehrfamilienhäusern oder dass zumindest positiv berücksichtigt wird, wenn Mehrfamilienhäuser ein Konzept haben, wo auch Sharing-Fahrzeuge beinhaltet sind und so. Da geht ganz viel jetzt in die Richtung, dass dieser Markt auch noch wirklich schneller kommt.
Und dann sind wir schon fast auf der Zielgeraden und da streifen wir nochmal ein Thema, was, soweit ich weiß, auch noch relativ jung bei euch ist in eurer Firmengeschichte. Stichwort ist Wunder Capital. Die eigene Finanzierungstochter wurde gegründet. Kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, sehr gerne. Also wir gehen immer so vor, dass wir noch keinen 10-Jahres-Plan haben, was wir dann genau alles machen werden, sondern wir haben das Thema gesetzt und wir wollen hier viel Kompetenz aufbauen in diesem Übergang zu nachhaltigerer Mobilität, zu geteilter, digital abgerechneter Mobilität. Und wir sehen jeweils, was unsere Kunden für Engpässe haben, was denen am meisten im Weg steht und überlegen dann, ob wir da ein Leverage aufbauen können, dass wir eigentlich Vorteile haben würden, wenn wir versuchen, denen diesen Engpass wegzuräumen. Und eine Kernhindernis für unsere Kunden, für Vehicle-Sharing-Operator, für Anbieter von Bike-Sharing, Carsharing und so weiter, warum sie nicht ihre Flotten eigentlich wachsen lassen, ist die Finanzierung dieser Fahrzeuge. Nicht, weil die Software es nicht hergeben würde oder da nicht vielleicht mehr Nachfrage wäre, sondern das ist ein richtiges Wachstumshemmnis. Und es ist halt so, dass die meisten Anbieter sich schwer damit tun, attraktive Finanzierung für solche Fahrzeuge zu finden. Die Asset-Klassen sind neu. Man kann nicht zu einer Bank gehen und sagen, ich möchte 500 oder 2000 E-Mopeds finanzieren und ich habe noch nicht so viel Historie und so weiter und dafür ein Darlehen kriegen, sodass die da gehemmt sind. Oder sie können alternativ versuchen, Venture Capital aufzunehmen, aber das ist auch nicht für jeden hohe Return-Erwartungen, ein Stück weit Kontrollverlust und so weiter. Und darum haben wir ein Produkt, dass wir sagen, unseren Softwarekunden können wir auf Basis der Daten, die wir von denen sehen, Finanzierungsangebote machen. Das haben wir jetzt 27 Mal gemacht. Dadurch entsteht ein Portfolio von Vehicle-Sharing-Anbietern in Europa und Nordamerika. Und das können wir sehr sinnvoll auch wieder refinanzieren. Das gucken sich große Banken an und sagen, okay, wenn es hier um so ein Volumen geht und es ist diversifiziert und so weiter, dann haben wir da ein Projektteam, das können wir individuell dann gestalten. So, und wir haben hier im Endeffekt ja starke Vorteile gegenüber, also wir entfernen diesen Roadblocker für unsere Kunden und haben ein Produkt, was viel überlegen ist zu dem, was im Markt sein könnte, weil wir die Daten, die wir von allen Kunden in Echtzeit haben, während wir überlegen müssen, ja zu welchen Konditionen wir möglicherweise noch weitere Fahrzeuge finanzieren, also nicht nur vorliegen haben in Echtzeit, sondern ja auch interpretieren können, auch benchmarken können gegen andere und so weiter und wissen schon im Voraus, wann es Probleme geben könnte, und können dann in eine Konversation gehen, wie wir vielleicht ja wieder auch Fahrzeuge wieder abgegeben werden könnten oder so, dass erstmal wieder runtergefahren werden kann ein Stück. Und dann haben wir jederzeit Zugriff auf diese Assets. Wir wissen, wo die in jedem Augenblick sind. Wir können die aktivieren, deaktivieren. Und im schlimmsten Fall haben wir auch Zugang zu einem liquiden Secondary-Markt für diese Fahrzeuge, weil wir halt ja weltweit dann viele andere Kunden haben, die dann diese gebrauchten Fahrzeuge im schlimmsten Fall übernehmen würden, kurzfristig. Und damit haben wir im Endeffekt ja eine Tochter gebildet, die heißt Wunder Capital und bezieht die Daten und bezieht die bestehende Kundenbasis und die Sales Pipeline. Und so können wir Leuten, die in diesem Bereich starten wollen, einen Bundle aus der Software, auch noch Fahrzeugen, das ist eine andere Tochter, Wunder Vehicles, da lassen wir von Herstellern Fahrzeugen mit unseren Insights modifizieren, können dann also anbieten, die Software, ein modifiziertes Fahrzeug, was im Sharing-Case geringere Total Cost of Ownership hat über die Zeit und auch eine Finanzierungslösung dazu. Das muss man nicht im Bundle nehmen, aber damit sind ja so Wachstumshemmnisse abgedeckt für unsere Kunden. Und wir können da bessere Outcomes erreichen, als wenn da jeder einzeln ja an eine Bank treten würde oder an einen Hersteller mit seinem Input gehen würde. Da haben wir im Endeffekt eine Plattform nicht nur für Software, sondern auch für diese Fahrzeuge und auch für die Finanzierungslösungen dann geschaffen.
Und wenn man sich deine Story jetzt so komplett anhört, dann frage ich mich zum Schluss eigentlich, ihr habt mal selber als Operator angefangen, hast du ja in der Zwischenzeit im Gespräch irgendwann gesagt, heute ist es, ja, ohne es despektierlich zu meinen, in gewisser Art und Weise schon ein kleines Firmenimperium, was ja auch ein Erfolg ist, aber bist du emotional immer noch eher der sagt, schade, dass wir das mit dem Operating nicht gemacht haben, oder bist du der sagt, nee, das ist der normale Weg eines Startups. Wenn man da nicht agil bleibt, dann würde man eh untergehen mit der Gesamtidee.
Ich finde Operations toll. Ich habe das ja da früher mal einen Schwerpunkt gehabt in meiner Arbeit vorher auch, Leute in Operations zu beraten und so weiter und habe ein Carsharing schon lange mal gegründet, viele Jahre vor Wunder Mobility, einfach um damit rumzuexperimentieren. Ich fand das toll. Finde aber auch toll, wenn eine Firma und wenn du auch viele Leute irgendwann auf der Payroll hast, eine Stabilität hat und auch ihren Umsatz gut planen kann und so weiter. Und ich denke, dass wir jetzt dadurch, dass wir Tech-Enabler für sehr viele und auch sehr verschiedene Operator weltweit sind, in Dubai, in Deutschland, in USA und so weiter, mit teilweise Scootern, Fahrrädern, Lastenrädern, Teslas und so, dass wir dadurch ein ganz anderes Risikoprofil haben. Das haben wir letztes Jahr stark gesehen. Also in dem Corona-Jahr gab es so starke externe Schocks, dass alle Operator weltweit irgendwann starke Einbrüche erlebt haben. Und wir sind ganz kontinuierlich langsam jeden Monat weitergewachsen, weil wir längerfristige Verträge haben und wahnsinnig diversifiziert sind. Während Dubai in den Lockdown gegangen ist, ging es in Niederlanden schon wieder los und so. Und das ist auch sicherlich sehr viel wert. Abgesehen davon, was ich vielleicht für mich selber möchte und für das Team, für unsere Kunden ist das auch, glaube ich, ein ganz starker Enabler für diese Transition. Also, dass dieser Übergang in geteilte Fahrzeuge wirklich stattfindet und schneller geht, weil wir die Eintrittsbarrieren, sowas zu starten, radikal senken. Es ist jetzt unglaublich einfach, so einen Operator zu starten. Egal, ob ich da ein öffentlicher Anbieter bin. Es gibt viele Stadtwerke zum Beispiel, die da aktiv werden oder Energieunternehmen, die da starten oder auch ein völlig privater. Und da sehen wir im Endeffekt bei uns so eine Analogie zu dem, was ja große Plattformen in E-Commerce geschaffen haben, dass sie im Endeffekt wie ein Shopify so einen großen Longtail von Lösungen ermöglicht. Also jeder, der eine gute Idee hat, kann sein Produkt über einen völlig professionellen, total performanten, weltweit funktionierenden ja, Online-Store vermarkten, indem er halt Shopify nutzt. Und wer größer wird, kann auf Shopify Plus auch mit eigenen Engineers weiter aufbauen. Und das wollen wir eben auch in geteilter Mobilität machen, weil ich ziemlich sicher bin, dass es gibt Stand heute 19 Vehicle-Sharing-Anbieter in Hamburg, über 100 in Deutschland. Es wird also Tausende weltweit geben, bis 2030 Zehntausende, die irgendwo ein paar geteilte Fahrzeuge betreiben, als lokales Stadtwerk, als Regional Champion, als Property Manager, der irgendwie ja, Wohnraum betreibt und so weiter. Wir machen es diesem Longtail möglich zu starten und auf einem Augenlevel mit auch größeren Playern zu competen, und damit beschleunigen wir diesen Übergang zu nachhaltigerer Mobilität. Und ich denke, das ist was auch wichtig ist und was ein einzelner Operator so nicht erreichen kann. Der kann nicht auf diese Art und Weise weltweit ganz viel Aktivität auslösen.
Gunnar, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und gleichzeitig alles Gute, erst recht, bleib gesund.
Dankeschön, du auch.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.